Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Und heute bin ich, habe mir gerade sagen lassen, mit dem wunderbaren Ammersee, also im Münchner Umland, verbunden mit Alex. Alex Götzfried hat am vergangenen Wochenende sogar auf der Play 14 Berlin hier ihre Eigenentwicklung. Also das Spiel nennt sich Needs and Narratives, The Empathy Experiment, und ich durfte es beobachten. Und dann habe ich Alex gleich gefragt, hast du einfach mal Lust, das zu erklären, was du da so machst und wie das Spiel wirksam sein kann. Und du hast ja gesagt, Alex, daher erstmal herzlich willkommen zum Serious Games Podcast.
Ja, hallo Julian. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und mein Spiel präsentieren kann.
Ja, das ist super. Und jetzt sind wir schon mitten im Thema. Also ich habe so zwei Eingangsfragen. Die erste ist, was sollten unsere Hörenden über dich wissen? Und das zweite ist, wie pitchst du denn das Spiel Needs and Narratives, The Empathy Experiment? Also wer noch nie etwas davon gehört hat, das sind so deine 30 Sekunden, um das Spiel zu erklären.
Zur ersten Frage, was sollten die ZuhörerInnen über mich wissen? Ich bin Gründerin von EQ Lead und ich beschäftige mich hauptsächlich damit, Teams und auch Führungskräften dabei zu helfen, ihre emotionale Intelligenz zu reaktivieren, aber die auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und für mich, so mein Herzensthema, ist es eben, dieses Thema Emotionen in den Unternehmen zu enttabuisieren und Emotionen als das zu sehen, was sie eigentlich sind, nämlich eine weitere Informationsquelle, und die nicht auszublenden, sondern für gute, abgewogene Entscheidungen zu nutzen und auch für Kreativität und damit für eine Innovationskultur.
Ja, herzlichen Dank. Also danke für diese Arbeit. Ich glaube, sehr wichtig. Du machst es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Vielleicht können wir später auch nochmal dann eintauchen, was genau du da tust, oder eben auch das Buch, das du dazu geschrieben hast, bis hin natürlich auch jetzt zu diesem Spiel, ja, was du eigens dafür entwickelt hast. Wie ist dein Pitch? Und dann würde ich natürlich auch gerne mal wissen, woher die Idee eigentlich kam.
Ja, sehr gerne. Also Needs and Narratives ist ein Spiel, das im Grunde genommen Teilnehmende dazu einlädt, die Erlebnisse daraufhin zu analysieren, welche erfüllten und auch unerfüllten Bedürfnisse hinter den Worten stecken, um somit zu größerem Verständnis für das Gegenüber zu kommen.
Okay, also Bedürfnisse, die erfüllt oder unerfüllt sind im Hintergrund. Wie kam es dazu? Also natürlich haben wir jetzt schon gehört, das ist natürlich so dein Thema, aber irgendwann musst du mit jemand anderem zusammen doch die Idee gehabt haben, zu sagen, Mensch, da könnten wir doch ein Spiel draus machen.
Ja, also ich selber war früher Führungskraft, das vielleicht so als Randnotiz. Und da habe ich auch schon sehr viel mit diesen Themen zu tun gehabt, eben auch, wie viel Mensch kann man sein in der Arbeit und wie wichtig ist auch die Beziehungen zwischen verschiedenen Abteilungen, dass das passt in der Projektarbeit. Und dann später in meiner Arbeit als Consultant und Facilitator natürlich auch, dass es sehr stark immer darum geht, auch eine gewisse Basis zu haben, ein gewisses Umfeld, in der zum Beispiel Innovationen entstehen können und in der produktive, gute Arbeit leben kann. Und da geht sehr viel um gute Beziehungen, um Verständnis. Und ich habe da nach einem Tool gesucht, einfach das auf spielerische Art und Weise dieses Thema aufgreift und die Führungskräfte, aber auch die Teams das lernen können. Und das war so der initiale Gedanke, wo ich gedacht habe, ich bin nicht so wirklich fündig geworden, was ich in dem Unternehmenskontext auch gut einsetzen kann. Und das war so die Geburtsstunde.
Okay, super. Und dann tauchen wir doch einfach mal ein. Also wenn du jetzt einen Anruf bekommst oder entscheidest, ach Mensch, das könnte ein gutes Anwendungsgebiet sein, das könnte ein guter Anwendungsfall sein, was musst du denn vorbereiten? Also was musst du wissen über die Gruppe, vielleicht über die Teilnehmenden, über das Unternehmen? Und was musst du auch einfach ganz logistisch vorbereiten? Was nimmst du alles mit?
Also in der Auftragsklärung ist für mich wichtig, wie die Personen, die an der Maßnahme teilnehmen, wie die zueinander stehen. Also genau, ist es ein Team? Sind es vielleicht Personen aus unterschiedlichen Abteilungen, die sich vielleicht flüchtig kennen, aber noch nicht so tief? Und wie stehen die zueinander? Also habe ich zum Beispiel einen Konflikt irgendwie oder Spannungen oder genau, also diese Art von Fragestellung ist wichtig und genau, die kann ich dann eben berücksichtigen, wie ich so das Tool einbette zum Beispiel und wie das vor, was ich dann vorgelagert mache oder auch danach. Und ganz praktisch gesprochen brauche ich ja so ein gewisses Setup, also natürlich viel Platz, dass man so eine gewisse vertrauliche Atmosphäre schafft und dann auch ein Setting mit so kleinen Tischen und jeweils zwei Stühle. Das heißt, es sind nämlich immer zwei, die das miteinander, die Erlebnisse miteinander teilen.
Okay,
Und
ja.
genau, die sitzen sich gegenüber und genau, durchleben diesen ganzen Prozess zusammen. Das heißt, das bräuchte ich auch noch als Setup.
Ja, und wenn du also erfährst, wie die Teilnehmenden, sagen wir mal, wie die Gruppe, wie das Team zueinander steht, gibt es ja auch Momente, wo du sagst, ah, okay, da würde ich jetzt Needs and Narratives jetzt weniger einsetzen. Also ich habe verstanden, Konflikte ist okay, aber vielleicht von der Schärfe her ist jetzt kein Mediationstool oder wo sagst du, da ist vielleicht eher was anderes, dann im Vorfeld oder überhaupt angezeigt.
Genau, gut, dass du sagst. Bei dem Thema Konflikte kommt es nämlich darauf an, wie tief dieser Konflikt schon geht, also welche Historie der hat und ob da, wo, genau, ob da schon die Grenze erreicht ist zu einer Mediation letztendlich. Denn ein Mediationstool ist es nicht, sondern wir brauchen schon eine gewisse Basis, wo dann der Wille auch da ist, den anderen verstehen zu wollen, sozusagen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann kann ich schauen, okay, wo im Prozess kann ich das einsetzen? Ich würde es auch nie ganz an den Anfang stellen, sondern eher ein bisschen weiter hinten. Aber das kommt dann eben drauf an, was ich da so rausfinde.
Okay, ja. Und ich meine, so ein, ich sage jetzt mal, Serious Games, ein Spiel, soll uns ja auch immer daran erinnern, ne? So, ist eine freiwillige Einladung, ne? Man kann niemanden zum Spielen zwingen, ne? So, dann wird das, ja, auf jeden Fall anders,
Absolut.
als wenn die Teilnehmenden freiwillig mitspielen, sozusagen. Okay, verstehe. Du hast das alles rausgefunden. Genau, es gibt einen schönen Raum, der diese vertrauliche Atmosphäre optimal unterstützt. Die Teilnehmenden sitzen in Paaren. Das heißt, gibt es eine Begrenzung, also eine Teilnehmendenzahl, wo du sagst, okay, da wird es sonst schwierig für eine Moderierende, eine Facilitierende, das anzuleiten?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, klar, man kann theoretisch ab zwei losspielen. Und nach oben hin würde ich wahrscheinlich so die Grenze bei 20 setzen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie gesagt, auf so, was ich so drumherum noch rausgefunden habe. Ich sag mal so, es sollte nicht so eine große Gruppe sein, da das schon ein sehr, sehr vertrauliches Setting ist und genau.
Ja, gut. Und jetzt habe ich dich ja natürlich schon beobachtet. Vielleicht hat der ein oder die andere auch schon mal ein Bild davon gesehen. Ich weiß, du hast es ja auch an unterschiedlichen Stellen schon moderiert. Was für Material bringst du denn mit? Weil das ist nämlich speziell, ne?
Das ist sehr speziell, ja. Also der Name ist Programm. Es ist tatsächlich ein Experiment. Das heißt, jeder hat so seinen Forschungsbereich und es sieht so aus, dass jeder der zwei Teilnehmenden hat seine vier Reagenzgläser. Die stehen dann für die Bedürfnisse. Und da haben wir so kleine Holzwürfelchen dann auch, die da später rein sortiert werden. Wie das funktioniert, kann ich später noch erklären. Wir haben außerdem eine Trennwand zwischen den zwei Forschungsbereichen. Und zusätzlich haben wir noch als Prompts Bildkarten und einen Würfel.
Okay, wow. Bildkarten, ich notiere alles mit. Und einen Würfel. Also neben den kleinen Holzwürfeln noch einen echten Würfel. und die Forschungsbereiche. Okay, starten wir doch vielleicht mal mit einfach den Forschungsbereichen und dieser Trennwand und den Reagenzgläsern, aber dass wir uns das auch von der Größe her vorstellen können. Das heißt also, so ein bisschen wie in der Schule früher, oder? Mit dem Ordner zwischendrin oder dem Ranzen zwischendrin. Also so eine kleine, ein kleiner Sichtschutz, der den Blick auf die Reagenzgläser, so hatte ich es verstanden.
Genau.
Ne? Okay, gut. Was wird denn mit diesen Reagenzgläsern und diesen kleinen Holzwürfeln dann später passieren? Also warum braucht man die? Und genau, spielt die Farbe da eine Rolle?
Also die Farbe, genau, jeder hat seine eigene Farbe von den beiden. Und das ist tatsächlich das Evaluationstool. Das heißt, ich selber versuche dann aus dem Gehörten zu entnehmen, welche Bedürfnisse waren denn jetzt eigentlich betroffen. Und dann in den nächsten Runden auch, wie stark waren die betroffen? Also wie erfüllt waren die oder wie unerfüllt auch? Und dementsprechend kann ich die mehr oder weniger von diesen kleinen Holzwürfeln in die Reagenzgläser rein, in die entsprechenden.
Okay, also quasi, ja, das Evaluationstool, das Voting-Tool sozusagen, ne? Okay, verstehe. Wie genau das dann in der Runde funktioniert, dazu kommen wir dann gleich. Genau, wir hatten über die kleine Trennwand gesprochen. Du hast jetzt gesagt, es gibt noch Bildkarten.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Genau, es gibt Bildkarten und noch Würfel, auf denen Prompts drauf sind. Also das kann eine Frage sein oder einfach ein Wort, zum Beispiel das Wort Mut oder Neugier oder es eben irgendeine Frage. Und diese zwei Prompts zusammen triggern ein Erlebnis in demjenigen und über das er dann seinem Partner berichtet. Genau, das ist sozusagen dieses Zusammenspiel und das wäre der erste Schritt. Und dieses Erlebnis soll memorable und meaningful sein. Und genau, dann erzähle ich das sozusagen meinem Partner, meiner Partnerin.
Genau, dazu kommen wir dann gleich, wie es denn auch losgeht. Ich habe noch ein bisschen eine Frage. Also Bildkarten, wow, da gibt es ja so viele auf dem Markt. Ja? Und ich kenne natürlich Moderierende. Ich habe auch irgendwie so selbst ausgedruckte Bilder irgendwie so aus dem CC0 Fundus von Pixabay bis hin zu sehr großen, schönen, teuren Bildkarten. Welche nutzt du?
Ich nutze eigen herausgesuchte Bildkarten. Und zwar sind es Fotos aus dem Leben, ganz unterschiedlich tatsächlich.
Okay, ja, also, aber keine spezielle Marke, die du nutzt, also sagen möchtest, oder?
Nee, tatsächlich, also es sind Fotos, die ich auch rausgesucht habe mit einem gewissen Hintergrund, was eventuell an Assoziationen auch kommen könnten. Und das sind 25 Stück, genau, die ich da nutze.
Okay, und auf allen Tischen, also jedes Paar sozusagen, bekommt genau dieses Material, ja. Also es gibt jeder hat eben diesen Forschungsbereich. Zwischen jedem Paar ist eben diese Trennwand. Jede Spielende hat eben diese Reagenzgläser. Hatten wir eigentlich gesagt, wie viele Reagenzgläser das sind?
Das sind pro Forschender sind es 4 Reagenzgläser und die stehen.
Genau, weil das. Richtig, weil jetzt kommen wir ein bisschen zu den Inhalten.
Genau.
Auch, ne? Die stehen eben für diese Bedürfnisse, das habe ich verstanden.
Ah,
ne?
Genau.
Okay, und welche sind das? Also wenn wir jetzt so langsam auch so inhaltlich einsteigen, würde ich erstmal gerne wissen, wofür stehen die? Und dann natürlich auch, wie erklärst du das denn den Teilnehmenden, ne? Damit die auch wissen, oh, jetzt habe ich das ganze Material, wie geht's jetzt weiter? Also zunächst einmal zu den Bedürfnissen.
Das sind die 4 Grundbedürfnisse. Das erste ist Bindung, also so dieses Bedürfnis nach emotionaler Nähe, Zugehörigkeit und auch tiefen Beziehungen. Dann gibt es das Bedürfnis nach Kontrolle. Das ist eben ja die Kontrolle darüber, Situationen auch verstehen zu können und beeinflussen zu können. Dann das Thema Selbstwert, also der Wunsch, sich selber als kompetent zu erleben, als wertvoll und wertgeschätzt. Und zwar die eigene der eigene Aufgabenbereich, aber auch ich als Person möchte gehört und wertgeschätzt werden. Also steckt beides dahinter, diese beiden Aspekte. Und das vierte ist das Thema Lust und Unlust. Also wir versuchen natürlich Dinge zu tun, auf die wir, die uns Spaß machen, auf die wir Lust haben. Und die anderen Sachen versuchen wir zu vermeiden. Und das sind so die vier Grundbedürfnisse.
Ja, und darf ich noch fragen, aus welchem Modell, also woher hast du diese Klassifizierung, diese vier Grundbedürfnisse, vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, dass du das nicht einfach so ausgedacht hast.
Ja, absolut. Und viele fragen auch, okay, warum nicht Maslow? Weil wir können ja ganz klassisch diese Bedürfnispyramide. Das Modell dahinter ist von Klaus Grawe. Genau, das ist sehr gut erforscht tatsächlich und wird auch oft in der Verhaltenstherapie eingesetzt, in der Psychologie, weil es die Bedürfnisse eben nicht, weil es nicht sagt, okay, die stehen irgendwie übereinander, sondern die sind nebeneinander. Wohlweislich sind das allerdings psychologische Bedürfnisse und blendet diese Grundbedürfnisse von Maslow aus, also so dieses Trinken, Essen, Schlafen.
Okay. Dann sind wir erstmal inhaltlich. Ich hatte dich vorhin eigentlich gefragt, hattest du das erwähnt? Bist du von Hause aus Psychologin vom Hintergrund?
Nein, ich bin Betriebswirtschaftlerin mit einem sehr starken Interesse für die Psychologie und wie wir alle ticken.
Ja, Mensch, super, super. Wie geht's dann los? Also sagen wir mal, die Teilnehmenden sitzen. Was ist so deine erste Erklärung, was jetzt gleich passieren wird? Und erklärst du denn vielleicht auch diese Bedürfnisse, so wie du es uns gerade so näher gebracht hast?
Genau, gut, dass du fragst. Also der erste Schritt ist natürlich, den Ablauf den Teilnehmenden zu erklären, also auch die zwei Rollen. Ja, es gibt den Forschenden auf der einen Seite, das ist der, der sehr tief zuhört, der während der andere spricht, keine Fragen stellt, sondern die Möglichkeit hat er dann eben im zweiten Schritt und versucht rauszuhören, was steckt eigentlich hinter den Worten. Und auf der anderen Seite haben wir die Rolle der Versuchsperson, die eben ihr Erlebnis teilt, die zurückgeht auf diese zwei Prompts, was ich erzählt habe, ne, mit der Bildkarte und dem Würfel, teilt ihr ein Erlebnis. Und das sind sozusagen die zwei Rollen und ich erkläre erstmal diese beiden Rollen und gebe eine ganz grobe Übersicht über den Prozess und dabei erkläre ich auch die Bedürfnisse. Das heißt, ich würde dir jetzt so erklären mit noch Beispielen dabei den Teilnehmern, was bedeutet das eigentlich und zusätzlich frage ich nach eigenen Beispielen aus dem Unternehmenskontext. Also das wird, dass ich wirklich sehe, okay, ist das verstanden, können die Leute damit was anfangen, weil das sozusagen die Grundlage dann ist für das Spiel und auch für die Einschätzungen natürlich.
Okay, verstehe. Gut, alle sind orientiert, es gab genügend Beispiele, es gibt keine weiteren Fragen. Was passiert dann?
Dann geht's los. Dann zieht jeder eine Bildkarte und zwar ist darauf zu achten, dass das sehr spontan passiert. Also einfach aus dem Unterbewussten raus, okay, was spricht mich jetzt gerade an von den Bildern? Die Karte nehme ich mir. Und dann würfel ich und da kommt ein Prompt. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt, es gibt zum Beispiel ein Bild, da ist ein Anker drauf und ich würfel den Prompt noch das Wort Mut. Und dann triggert das irgendein Erlebnis in mir. Also zum Beispiel, bei mir wäre das sowas, okay, ich war mal in einem Unternehmen und war da in einer sicheren Position. Das wäre so für mich so die Assoziation von dem Anker. Und auf der anderen Seite habe ich da Dinge erlebt, die nicht mit meinen Werten übereingestimmt haben. Also ich habe mich da unwohl gefühlt, ich war unzufrieden und ich habe dann die Chance bekommen, einen anderen Job anzunehmen, der allerdings Kompetenzen beinhaltet hat, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und das hat einen Haufen Mut erfordert, dann diese Stelle wirklich anzunehmen und da hineinzuwachsen. Das wäre zum Beispiel so ein Erlebnis, das mir dann einfallen würde, das ich teilen würde. Genau, und so geht's eben los. Das heißt, ich habe die Bildkarte und den Würfel. Dann startet der Erste und teilt sein Erlebnis. Und der andere hört nur zu, ohne zu unterbrechen. Dann geht's.
Okay, und wie lange habe ich Zeit, um meine Geschichte also zu finden und auch zu erzählen?
Insgesamt 5 Minuten.
Okay, wow. Das ist schon ganz schön lang. Genau. Und soll ich die denn auch füllen? Also ich weiß, es gibt so verschiedene, einfach Übungen, wo wir den Erzählenden, die Erzählende bitten, diese 5 Minuten auch tatsächlich zu füllen. Ne?
Das ist tatsächlich nicht erforderlich. Auch der zweite Schritt, der sich anschließt, das ist Verständnisfragen zu stellen. Also dann kann der andere tatsächlich, hat die Möglichkeit, okay, ich hab noch mal eine Rückfrage. Da ist auch wichtig, dass da noch keine Annahmen ausgesprochen werden, keine Urteile irgendwie in diesen Fragen sind, keine Suggestivfragen oder ähnliches, sondern wirklich nur, wenn ich was nicht verstanden habe. Und auch hier stelle ich frei, ja, wenn ihr Verständnisfragen habt, stellt die gerne. Ansonsten geht den Schritt weiter. Also da wäre noch mal 1 Minute Zeit, um dann sozusagen schon weiterzugehen. Und der nächste Schritt ist dann das, was ich vorhin erklärt habe. Das heißt, da kommen die Reagenzgläser ins Spiel und die kleinen Holzwürfelchen.
Okay, darf ich doch noch einen Schritt zurückgehen, ne? Weil du sagst natürlich, ne, und ich verstehe, dass das ja, dass das gut ist mit den Verständnisfragen, aber ist es nicht häufig so, dass gerade so Annahmen, Suggestivfragen, hattest du es genannt, eigene Projektionen da mit im Spiel sind, ne? So, ah, das hast du bestimmt dessen, dessen, oder? So, also ich meine, es gibt, das ist ja auch urmenschlich. Machst du da nochmal auch Beispiele oder wie stellst du sicher? Und ich stelle mir jetzt wirklich so einen Raum vor mit 20 Personen, ne? Oh, 15 oder 16 müsste ja eine gerade Zahl dann sein. Wie stellst du das sicher, dass da, ich sag jetzt mal, sauber nachgefragt wird?
Sehr gute Frage. Also dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Was ich gerne mache, ist, dass ich tatsächlich davor schon eine Einheit habe, wo es genau darum geht. Also was ich ultra wichtig finde, ist, dass jeder versteht, jeder hat so seine subjektive Wahrnehmung und lebt in seiner eigenen Welt und guckt durch seine eigene Brille und dadurch ist das gefärbt durch die Werte und Vorerfahrungen, die wir so haben. Das heißt, da mache ich ganz gerne eine Übung davor, auch zu dem Thema Annahmen. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich das auch in das Spiel integrieren, indem ich das aber wesentlich schlanker halte. Das heißt, auch hier würde ich dann sagen, okay, ich gebe euch ein Beispiel. Und würde dann auch so ein paar Fragen mitbringen, wo ganz bewusst ja, das vielleicht nicht eingehalten wird und fragen, okay, was meint ihr denn zu der und der Frage, wenn euer Gegenüber das jetzt auch fragt, also dass man auch selber, dass die Teilnehmenden selber auch darauf achten können und denken, ah, und ihr Gegenüber auch darauf hinweisen können, ah, steckt schon eine Annahme drin. Ist auch ein toller Lernprozess tatsächlich, ja.
Ja, und bedeutet ja fast so zwei Dinge, die in diesem zweiten Schritt dann wichtig sind. Ne? Auf der einen Seite natürlich das Gehörte zu reflektieren und vertiefende Rückfragen zu stellen, also Verständnisfragen, aber dann auch gleichzeitig, ne, die ja, Frage ohne ja, Vorannahmen zu formulieren. Okay, gibt es da auch eine Zeit für? Du hattest 1 Minute gesagt, aber wahrscheinlich ein bisschen länger, oder?
Eigentlich 1 Minute, genau.
Ja.
Meistens ist das so, dass die Zeit davor nicht ganz in Anspruch genommen wird. Dann kann man das so ankündigen, ja, ihr habt 6 Minuten, um das sozusagen die Geschichte zu teilen oder das Erlebnis und dann noch für die Rückfragen.
Okay. Und dann?
Und dann geht's an den Kern sozusagen, das heißt die Einschätzung. Das heißt, die Teilnehmenden wissen ja schon jetzt, okay, das sind die 4 Bedürfnisse und können dann überlegen, was habe ich denn da jetzt eigentlich rausgehört? Und in der ersten Runde, also es ändert sich während den Runden, in der ersten Runde ist es so, dass ich mal nur ein Würfelchen zu den Bedürfnissen reintue, wo ich denke, die waren überhaupt betroffen in dieser Situation. Also, dass ich erstmal warm werde mit dem Spielmaterial und auch mit den Bedürfnissen. Genau, ist das sozusagen in der ersten Runde noch ein bisschen anders. Und genau, zu den anderen Runden kommen wir noch. Aber das wäre so der erste Schritt. Und dann geht es weiter, dass ich eben, wenn beide fertig sind, dass sie die Trennwand hochheben und dann vergleichen, okay, was habe ich für ein Selbstbild? Also die Versuchsperson schätzt sich selbst auch ein und ich habe aber gleichzeitig das Fremdbild von dem Forschenden. Und die kann ich dann visuell sozusagen, stehen die ja schon nebeneinander und dann kann ich vergleichen.
Genau. Ja, also diese Trennwand ist ja nur so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen kleiner als so ein DIN A4-Blatt. Ja. Ne? Also das kann man einfach so entspannt zur Seite stellen. Und dann sieht man, aha, da gibt es vermeintlich eine Übereinstimmung oder eben nicht. Wie wird damit umgegangen, also mit dem Ergebnis?
Da gibt es dann Reflexionsfragen dazu auch noch. Das heißt, die stelle ich zur Verfügung. Aktuell war das bisher so, dass ich die alle auf dem Flipchart hatte oder eben über einen Beamer, wenn es ein bisschen größere Gruppe war, über einen Beamer an die Wand. Da möchte ich so Karten machen dann auch, dass man die ziehen kann tatsächlich. Und es genau, sind verschiedene Reflexionsfragen. Einmal, die so ein bisschen darauf abzielen, okay, wie fühle ich mich denn oder wie habe ich mich gefühlt als Zuhörer, aber auch als Erzählender, dass wir darüber sprechen. Dann auch, welche Übereinstimmungen gibt es, welche Unterschiede. In den weiteren Runden dann auch, welche Muster nehme ich da vielleicht wahr. Aber auch, genau, was habe ich über mich selbst gelernt auch und was kann ich auch mitnehmen in die nächste Runde, weil wir spielen ja mehrere Runden.
Wow, okay, ich wollte mich gerade sagen, also wie lange dauert denn diese Evaluationsrunde insgesamt, also quasi das betroffene Bedürfnisse markieren, ne, mit diesem Holzwürfelchen im Reagenzglas, dann die Trennwand zu entfernen, zu gucken, ein paar Reflexionsfragen zu besprechen. Wie lange dauert das?
Also die Einschätzung sollte recht schnell erfolgen. Tatsächlich innerhalb von einer Minute, also dass man sich wirklich jeder für sich Gedanken macht, die Steinchen setzt und dann die Trennwand hoch. Und für die Reflexionen gibt es dann noch mal ein bisschen mehr Zeit, also zwischen 3 und 5 Minuten.
Okay, wow, okay, aber alles streng getimeboxt, ja. Also das sind wirklich 3, okay, verstehe. Ja, Alex, was dann? Also du hast ja schon angekündigt, es gibt ja noch mehr Runden. Wie entwickelt sich so der Flow dann der nächsten Runden?
Genau, in der nächsten Runde gibt es 2 Änderungen. Also es gibt einmal einen neuen Promptwürfel, den können die Leute oder die Teilnehmenden benutzen, müssen aber nicht, weil der geht nochmal einen Schritt tiefer. Also der hat nochmal ein bisschen knackigere Fragen und Aussagen drauf. Aha. Das ist aber, und das stelle ich jedem frei, sie können auch nochmal den gleichen Würfel nutzen. Also das könnte eine Änderung sein oder ist eine Änderung. Und das Zweite ist, dass wir jetzt eben bei dieser Einschätzung alle Würfel benutzen dürfen, alle kleinen Mini-Holzwürfelchen. Und jetzt geht es nicht nur darum, einzuschätzen, welches Bedürfnis ist betroffen, sondern wie stark ist das in dieser Situation erfüllt oder bleibt es unerfüllt? Wenn es unerfüllt bleibt, dann werfe ich ein Würfelchen rein in das Reagenzglas, um anzuzeigen, es ist betroffen, aber es bleibt unerfüllt oder fast unerfüllt. Und ja, wenn ich denke, es ist voll erfüllt, dann fülle ich das Reagenzglas auf. Also je nachdem, wie ich das einschätze. Und da prüfe ich.
Okay.
Ja.
Auffüllt. Das heißt genau eben, wir hatten das vorhin gar nicht erwähnt. Also jeder hat natürlich mehrere dieser kleinen Holzwürfelchen, die sind jetzt nicht abgezählt, oder? Gibt so eine kleine Handvoll.
Genau, da hat jeder genau so eine Handvoll, dass die Reagenzgläser fast voll werden könnten. Ja, alle.
Mhm. Okay. Ah ja, jetzt zeige ich also nicht nur an, welches und wenn, dann mindestens eins, aber eben auch, gewichtig das so ein bisschen, ne?
Ja.
Untereinander. Mhm. Gut. Und geht es dann ebenso weiter? Also Trennwand wieder weg. Ähnliche Reflexionsfragen?
Ja, genau. Also ähnliche Reflexionsfragen, wie gesagt, das sind so die, mit denen ich jetzt am Flipchart mal ins Rennen gegangen bin. Da stehen auch noch 1, 2 mehr drauf. Perspektivisch soll das eben ein Kartendeck sein, wo dann verschiedene Aspekte noch beleuchtet tatsächlich.
Okay.
Aber die Runden bleiben ansonsten gleich, ja.
Mm. Ja, ich wollte mich gerade fragen, wie viele Runden kann man denn jetzt spielen? Und ich habe gerade noch eine andere Frage. Also bislang haben die beiden ja noch nicht ihre Forschenden- und Versuchspersonenrolle gewechselt. Oder ist das quasi, wie baust du das ein?
Genau, das baue ich gleich pro Runde ein. Das heißt, jede Runde ist jeder einmal dran. Das heißt, Runde 1, mit denen, dass ich nur einschätze, welche Bedürfnisse sind überhaupt betroffen, macht erst der eine und dann der andere. Und dann kommen noch 2 weitere Runden. Also Theoretisch könnte man das natürlich noch weiterspielen, aber zeitlich gesehen würde ich noch 2 weitere Runden machen, einfach, dass das so ein bisschen geübt wird und genau, jeder dann noch 2 weitere Male dran war, um dann nochmal zu gucken, wie erfüllt waren denn die Bedürfnisse und das nochmal zu üben.
Und ich meine, ich finde, also du hast es ja so nebenbei, finde ich, nur angesprochen, ne? Also es geht ja schon um diese, ich sag mal, im wahrsten Sinne und im besten Sinne des Wortes, merkwürdigen und bedeutungsvollen Geschichten aus dem Arbeitsalltag, ne? Und das kann eine aktuelle Situation sein, ne? Das könnte aber auch was sein, was bei einem ehemaligen Arbeitgeber oder Projekt so für mich einfach wichtig war. Also gibt es denn sonst noch weitere so eine Einflugschneise, also dass du die Teilnehmenden bittest, irgendwas zu berichten, ja, ich sag jetzt einfach mal, ne, was für sie heute vielleicht im Team fehlt oder was mehr oder weniger im Fokus sein sollte oder was unbedingt mal besprechen werden muss, oder ist es wirklich sehr offen, deine ursprüngliche Aufforderung, eine Geschichte zu suchen und zu finden?
Ja, eine wunderbare Frage. Einmal dieses, was du gesagt hast, ja, diese Erlebnisse oder Geschehnisse müssen sich nicht unbedingt auf den Arbeitgeber beziehen. Ich stelle das frei. Natürlich, im Unternehmenskontext wäre es schön, wenn es Beispiele aus der Arbeitswelt sind. Es könnte aber theoretisch auch mal was Privates sein, wenn es jemand teilen möchte. Das ist natürlich immer so die Sache, wie die Personen auch zueinander stehen. Erfahrungsgemäß sind viele sehr, sehr offen. Also ich habe das auch schon mit Führungskräften ja aus dem Tech-Bereich gespielt und die haben sich auch private Sachen erzählt. Aber natürlich sollte der Fokus eher auf dem Business sein. Und wo ich jetzt gerade in der Entwicklung bin, sind für verschiedene Anforderungen verschiedene Würfel zu entwickeln. Das heißt, hier zu sagen, okay, wenn ich jetzt eher so ressourcenorientiert unterwegs bin, um das Teamgefühl zu stärken, dann habe ich einen anderen Würfel, wie jetzt für, ich sag mal, einfach um Empathie zu üben und dieses Verständnis für den anderen zu erwirken.
Okay, du meintest dieser Würfel, der in Kombination mit der Bildkarte, ne,
mit
funktioniert.
Mit der Bildkarte,
genau. Da, weil du hattest gesagt, da gibt es noch einen zweiten, der so ein bisschen knackiger ist. Was genau macht es denn knackiger? Also ist, was für Fragen oder Worte stehen da ja auch drauf? Welche findet man dort?
Das sind dann eher so Fragen, die tiefer gehen könnten. Also zum Beispiel sowas, was bereust du, nicht getan zu haben? Sowas in die Richtung. Also diese Sachen oder wenn einfach mal so dieses Wort Identität draufsteht. Das sind dann Dinge, die ein bisschen tiefer wirken können. Und da stelle ich es tatsächlich frei, ob das überhaupt benutzt werden darf. Oder wenn jemand auch sagt, okay, das ist mir zu viel, dann dürfte derjenige auch nochmal würfeln. Oder nochmal auf den anderen Würfel.
Okay, ja. Wow. Ich lerne, genau, beide sind dran, wechseln sich ab. Es gibt 1, 2, 3 Runden, die immer mit einer Reflexion, also Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung, Reflexion der Einschätzung, aber eben auch dann über das Berichten, Reflektieren der Bedürfnisse etc. hinausgeht. Wie endet es denn dann? Also alle haben jetzt, ich sage jetzt einfach mal, beseelt, ganz authentisch in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Dennoch in den Paaren, das heißt also, ich bin ja neugierig, was bei den anderen so passiert, wie ist denen ergangen? Führst du das gemeinsame Erleben wieder zusammen in auch diese Gruppenerkenntnis, sage ich jetzt mal?
Ja, da würde ich tatsächlich auf die Liberating Structure 1-2-4-all zurückgreifen. Also dann natürlich in den Schritten, die ersten Schritte übersprungen. Die haben ja sozusagen schon durch dieses Debrief in den Paaren. Also würde ich dann noch in kleinen Gruppen, also zum Beispiel von 4 Leuten und dann nochmal im Plenum, was geteilt werden will, so ein Debrief durchführen.
Okay, und was sind so gute Fragen da für dich? Also geht ja mit sicher nicht darum, nochmal in die Geschichten einzutauchen, aber wie führst du das so zusammen?
Ja, tatsächlich nochmal, um so dieses Erleben zu reflektieren, dieses auch, wie war es für mich, diese Art von Zuhören, weil das ist ja eine Fähigkeit, die da auch mittrainiert wird sozusagen oder geübt wird. Aber auch erkenne ich Muster in dem Erlebten und genau, auf jeden Fall, was ich jetzt damit daraus auch mitnehmen kann. Also da liegt ein großer Fokus dann auf, wie kann ich das Erlebte jetzt eigentlich in meinen Arbeitsalltag transferieren? Ja.
Ja.
Was lerne ich, was nehme ich damit?
Ja. Genau, weil hast du so ein paar Beispiele für uns? Also auf der einen Seite, wie du das moderierst, so das aus diesen vielen Gesprächen und der Zusammenführung auch eine Veränderung in der Zukunft nachhaltig gestartet werden kann. Aber auf der anderen Seite auch, vielleicht auch so ein paar Beispiele, was so passiert ist. Vielleicht gibt es auch so ein paar kleine Anekdoten, die du berichten kannst.
Ja, genau. Also wichtig ist, habe ich ja schon gesagt, so der Transfer. Und da kommt es so ein bisschen drauf an, wie so dieser Workshop eingebettet ist. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Feedback oder Kommunikation geht, dann was nehme ich wirklich mit für dieses konkrete Thema? Also da würde ich dann zum Beispiel, also würde ich ein Debrief machen und diese Erkenntnisse dann gleich in die nächste Übung, in eine ganz praktische Übung nehmen und zum Beispiel ein Rollenspiel oder eine Simulation machen, um Feedback-Gespräche zu führen und damit sozusagen direkt weiterarbeiten. Genau, wenn es jetzt ganz klassisch um das Thema Empathie ginge, dann eben auch das Debrief und wie kann ich sozusagen mehr Empathie sozusagen mit in den Alltag integrieren. Empathie, was mir da oft gespiegelt wird, oder dieses, ja, aber wir haben ja oft nicht so viel Zeit, um Gespräche so vorzubereiten. Also da geht es auch um Feedbackgespräche oder überhaupt Delegation und so weiter. Wie diese wertschätzende Kommunikation, was mache ich denn, wenn ich im Stress bin oder genau unter Druck stehe? Also das wären so Sachen, wie man das weiterführen kann. Und das kommt echt immer drauf an, was so das Thema ist, das Übergeordnete, aber auch was die Gruppe braucht natürlich. Und da flexibel drauf eingehen zu können und mehr Raum einfach dem Ganzen geben, wenn ich merke, okay, das ist gerade ein Thema, was die umtreibt. Also kann ich ja sagen, in dem einen Unternehmen, wo ich das gemacht habe mit den Techies, war das eben so. Ja, wir sind gerade in einer großen Transformation. Was mache ich? Das wären so die klassischen Fragen. Was mache ich denn, wenn ich will ja empathisch sein, aber wenn jemand anderes mir überhaupt keine Empathie entgegenbringt oder wenn ich super viel Stress habe und da eben zu gucken, okay, ist das ein Thema, was für viele interessant ist und wo wir jetzt uns zuwenden wollen? Also da ganz flexibel drauf einzugehen, das ist tatsächlich so, wie ich das dann auch überführe vielleicht in eine nächste Übung und was wir da mitnehmen können. Und die Erkenntnisse natürlich zusammenfassen und gut sichtbar im Raum haben, wenn wir es eben auf dem Flipchart haben zum Beispiel, um dann wieder auch darauf eingehen zu können in den fortlaufenden Einheiten, die wir dann haben.
Ja. Genau, also jetzt haben wir natürlich eine ganze Folge, ne, für dieses Spiel sozusagen, aber einfach nochmal zusammengerechnet, ne? Also es geht ja um 5 Minuten berichten und dann die Einschätzung, also mit Rückfragen etc., dann nochmal die Einschätzung und die Reflexion darüber. Ich meine, wir sind ja pro Runde sind wir ungefähr bei einer Viertelstunde, sage ich jetzt mal.
Ja.
Mal Daumen, ja. Ne? So. Das heißt also, wenn ich 3 Runden habe, ist es eine Dreiviertelstunde, dann ist eine Pause, ein bisschen Rückfragen, ein bisschen was erklären noch zwischendrin. Ne? Also wenn wir reden jetzt so über eine gute Stunde, ne? Oder vielleicht 75 Minuten, wenn man das sehr langsam macht. Ne? Also das sind ja dann, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, das habe ich verstanden. Je nach Themengebiet setzt du das dann ein, um den Fokus eben gut zu setzen. Empathie, Einfühlungsvermögen, genau diese Gespräche zu ermöglichen, ja. Oder Feedback. Gibt es noch weitere Themen? Also Einfühlungsvermögen, so im Generellen, auch unter Stress, unter vielfältigen Veränderungsinitiativen. Feedback, was sind noch so andere klassische Themen?
Tatsächlich überall, wo es um die Zusammenarbeit mit Menschen im Unternehmen geht und wo das groß geschrieben wird, wo man dann Fokus drauf legen will. Ich könnte es auch für eine Konfliktprävention zum Beispiel einsetzen. Also auch um, wenn sich das Team, also gibt ja die verschiedenen Teamphasen, wenn ein Team sich noch zusammenfindet, eher in der Anfangsphase noch, um so ein allgemeines Verständnis mal herzustellen, dass sich eben Konflikten vorbeugen kann oder dann eben gut oder adäquat, nenne ich es mal, mit Konflikten umgehen kann. Also das heißt ja nicht, dass, ich will gar nicht den Eindruck erwecken, dass Konflikte schlecht sind. Wir brauchen die natürlich oder wir brauchen diese Spannungen. Aber dass ich dann mehr Verständnis für den anderen habe und dann auch schon einen Ansatzpunkt, wie ich dann auf den anderen zugehen kann, dass da einfach mehr Verständnis da ist. Ich kann es aber auch, wie gesagt, in teamübergreifenden Maßnahmen einsetzen, also auch bei einem in einem Projekt sozusagen, wenn sich die Projektgruppe findet, da wäre es, genau, ist es gut einsetzbar oder ja, also alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir eben diese Verstehensbasis haben, gerade wenn es auch darum geht, wenn wir Innovationen in Unternehmen haben wollen, weil wir brauchen ja so diese Offenheit für andere auch und das Verständnis, um gut zusammenzuarbeiten und dann kreativ sein zu können. Deswegen, gerade wenn wir in solchen agilen Kontexten arbeiten oder auch wo es um Innovationen geht, dann finde ich es auch ein sehr schönes Tool, um das mal mit einzusetzen.
Okay, ja. Also viele, viele, viele Themen, Feedback, genau, Einfühlungsvermögen, Konflikte, Team, Kommunikation, was sind so, um auch langsam zum Abschluss zu kommen, aber was sind so Momente oder vielleicht auch Feedback, was du jetzt gar nicht speziell auf das Spiel, sondern auch so nachdem du dann ne, wirksam warst mit einem Team, was sind so Rückmeldungen, die du bekommen hast, was die Teilnehmenden dann mit diesem, ja, mit diesen Erfahrungen aus deinem Spiel und Workshops so getan haben. Was sind da merkwürdige und bedeutungsvolle Momente?
Ja, da gibt es tatsächlich ein paar. Also ich hatte einmal eine Gruppe, rein bestehend aus Männern. Vorurteil meinerseits, wie wird das wohl werden, hatte ich schon Bedenken. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr gutes Feedback bekommen, auch so vor dem Hintergrund. Also ja, wir haben gedacht, das wird irgendwie so ein bisschen esoterisch und so ein Wu-Wu. Aber tatsächlich geht es ja auch darum, um Klarheit zu schaffen und diese Klarheit halt nur in einer gewissen Art und Weise rüberzubringen. Also das war so ein schönes Feedback, dass es eben nicht so dieses empathisch und wir schweben alle so auf Wolken, sondern es ist wirklich was, da geht's um das Wie, aber man kann trotzdem klar sein und wertschätzend immer noch kommunizieren. Und das zu verstehen, und ja, einmal auch so, ja, das sollte eigentlich jeder kennen. Das ist ja schon fast was für die Paartherapie, hat auch mal jemand gesagt. Also das sollte jedes Ehepaar auch haben oder jedes Paar, um Verständnis zu schaffen. Das waren so Sachen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind.
Ja, spannend. Ey, jetzt ist natürlich die Frage, und ich habe noch so ein paar Fragen, die ich also immer stelle und die ich dir aber auch stellen will. Also, ist es möglich, das mit verteilten Teams zu spielen? Das heißt also, hast du das schon mal ausprobiert?
Also tatsächlich, du spielst es drauf an, virtuell, richtig?
Ja.
Die Frage hatte ich auch schon. Aktuell ist es noch nicht möglich. Also ich habe jetzt gesagt, okay, wir schauen erstmal. Genau, es ist ja noch ein Prototyp, auch wenn er schon so gut wie fertig ist, sage ich mal. Das tatsächlich so zu gestalten, dass es wirklich funktioniert. Und dann würde ich tatsächlich gerne drüber nachdenken, ob es möglich ist, wer weiß, und wie es dann auch möglich ist. Das wäre dann aber der nachgelagerte Schritt.
Ja, genau, weil das sind die, ja, einfach die Dynamik und natürlich die Zeiten, und dann ist man vielleicht noch isolierter, ne? So ein bisschen, gerade was so Atmosphäre betrifft, ne? Das sind ja noch andere Dinge. Du hast schon erwähnt, dass je nachdem, wie es eingebettet ist, je nach Thema, du Dinge vorher anbietest, erklärst, tust oder im Nachgang, ne, von Modellen bis Rollenspielen. Gibt es da so ein paar Klassiker, also wo du sagst, ah, das sollte man auf jeden Fall entweder vorher oder im Nachgang nochmal anbieten, weil es sich einfach gut anschließt.
Also was ich persönlich sehr wichtig finde, was ich immer machen würde, ist dieses Herausstellen von, wir haben ja alle unterschiedliche Perspektiven. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Also so ein Klassiker wäre wahrscheinlich, dass ich so ein Lego Serious Play Exploration Kit jedem gebe und sage, okay, die Übung, die wahrscheinlich schon viele gehört haben, jetzt baut jeder mal eine Ente oder eine Brücke oder so. Und dann gucken wir, aha, die sehen ja alle unterschiedlich aus und merken, okay, wir erkennen, es ist, jedes davon ist eine Brücke, aber wir haben einen unterschiedlichen Blick darauf und eine unterschiedliche Vorstellung davon. Also sowas, dass man klar macht, okay, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Und auch da gibt's keine richtig und kein falsch, genauso wie in dem Spiel. Da gibt's auch kein richtig und kein falsch. Und das finde ich sehr wichtig, das voranzustellen. Und da gibt's ganz viele unterschiedliche, auch spielerische Ansätze, die man da machen kann.
Ja, ja, okay. Wow, das ist einiges. Sag mal, was ist so die geheime Zutat von Needs und Narratives vom Empathy Experiment, also wo du sagst, ja, deshalb funktioniert das.
Ich würde sogar sagen, das, was ich jetzt zum Ende gesagt habe, dieses, es geht hier nicht ums Gewinnen, dass dieses, was wir oft haben in unserem Unternehmensalltag irgendwie, wir müssen mehr, wir müssen erfolgreicher, sondern da geht es darum, um ja, sich anzunähern, um Verständnis. Und diese geheime Zutat ist eben, ja, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich kann da nicht scheitern, sondern ich kann besser werden. Das würde ich sagen, ist so der Kern des Ganzen. Und dieses Setting eben des Experiments unterstützt es.
Ja. Wow. Spannend. Was ist dein ultimativer Facilitation-Tipp? Also vielleicht ganz konkret für das Spiel, was du entwickelt hast, aber auch gerne darüber hinaus.
Boah, da hätte ich eigentlich zwei. Aber ich starte mal mit einem.
Du darfst auch gerne zwei den Hörenden schenken. Und
ja, also was ich gerne immer mache, ist tatsächlich vor, also so ein bisschen in die Richtung, also sei du selbst einfach als Facilitator, mach alles, was du brauchst, um du selbst zu sein, um authentisch zu sein. Also ich mache gerne irgendwie so eine Grounding-Exercise oder sowas davor, dass ich wirklich voll präsent bin bei den Teilnehmenden. Und in dem Zusammenhang auch, und das ist Tipp Nummer 2, immer offen sein für das, was die Gruppe gerade braucht. Das sind wir wieder beim Thema Bedürfnisse. Also auch wenn ich bin auch jemand, ich mache mir gerne einen Plan und ich finde das auch wichtig. Ich habe immer eine Struktur, aber eben auch die Erlaubnis zu haben, ich darf von dieser Struktur abweichen und ich diene der Gruppe und ich mache das, was die Gruppe jetzt gerade braucht, und da gebe ich dann eben auch mehr Zeitraum oder weiche von meinem Plan ab.
Okay, ja, spannend, so Anwendung auf sich selbst sozusagen, ne? Dass die Bedürfnisse ist jetzt nicht nur in den Geschichten und Erlebnissen der Teilnehmenden untereinander, sondern das betrifft uns ja dann auch in Echtzeit in diesem Workshop und natürlich auch darüber hinaus. Grounding Exercise macht mich natürlich neugierig. Was ist so deine, okay, ein bisschen Englisch, ne? Was ist so deine Go-To-Exercise? Also nein, was ist so die Sache, wo du sagst, ach Mensch, das hilft mir gut, mich zu erden, anzukommen? Ja.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit du vorher hast. Natürlich ist es optimal, wenn man so ein bisschen ankommt und dann eine Atemübung zum Beispiel auch macht. Also da gibt's ja so den Klassiker, übrigens auch in meinem Buch zu finden, das ich veröffentlicht habe, so dieses, genau, man nennt das so Atmen im Quadrat. Also das ist praktisch 4 Sekunden einatmen, für 4 Sekunden die Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden die Luft anhalten. Und dann immer so. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich einfach erden jetzt in dem Moment und ich habe vielleicht nicht so viel Zeit, dann einfach kurz, wenn man jetzt zum Beispiel sitzt, die Füße wirklich am Boden spüren, vielleicht die großen Zehen so nochmal so nach innen, so ein bisschen auf den Boden drücken und tief durchatmen. Das reicht schon, um in einem Moment anzukommen. Es gibt da eine Vielzahl davon, aber das wäre so ein schnellerer, wenn man jetzt nicht so. Das kann man übrigens auch in einem Meeting oder so mal gut machen, wenn
ich
man das
gerade sagen, ne? So.
Das ist so ein, genau, da gibt es ein paar Halsweckwaffen, die man auch machen kann, was die anderen gar nicht mitbekommen, um aber wieder zu sich selber zu kommen, ja.
Ja, schön. Ja, danke, danke. Und jetzt habe ich aber gelernt, weil dein Buch heißt ja Digitale und analoge Trainingsmethoden zur Stärkung von der IQ-Kompetenz, genau. Aber da ist Needs and Narratives noch nicht drin, ne?
Da ist das noch nicht drin, ja.
Okay, wow, das ist exklusiv, wobei dein Buch ist ja auch relativ neu und ich weiß,
es ist relativ
ja, da hast du auch mit anderen Coaches, die hast du auch eingeladen, ihre Methoden vorzustellen, unter anderem ist da auch die gemeinsame Bekannte von uns, auch Play for Teen Community, Mitglied ist die Sonja. Sonja Sint, sie war im Podcast zum Thema Feng Shui. Das kann ich ja auch nochmal in den Shownotes verlinken. Aber willst du vielleicht noch so 15 Sekunden was zu deinem Buch sagen? Ich verlinke das natürlich auch, ne?
Sehr, sehr gerne, ja. Also das ist im Grunde genommen eine Methodensammlung für Coaches und Trainer und Berater, wo einfach verschiedene Übungen zum Thema emotionale Intelligenz unterteilt in diese 4 IQ-Kategorien drin sind. Das heißt, wenn ich was zum Thema Empathie suche, dann kann ich da schnell nachschlagen, okay, was gibt's da für Übungen? Oder zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, dann kann ich da nachschlagen. Und der Rahmen ist eben auch so, genau, was ist das überhaupt? Und mit so ein paar Vorurteilen auch aufzuräumen, die da so im Raum sind, weil jeder spricht über IQ, aber genau, also da so ein bisschen Framing ist da auch noch mit drin, drumherum. Aber das ist so eine Methodensammlung. Und jede Methode, die da drin ist, kannst du sowohl in Präsenz wie auch virtuell machen.
Okay, ja.
Und das ist ein Grund, warum das Spiel jetzt nicht drin ist, aber das war da auch noch in Entwicklung.
Okay, also. Ja, genau. Und vielleicht in der nächsten Ausgabe. Ja. Alex,
ja, wer weiß.
Vielen Dank. Gibt es noch irgendetwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Also ich meine jetzt rund um Needs und Narratives.
Nein, aber ich möchte an der Stelle noch ein ganz dickes Dankeschön an den Yannick aussprechen, den du auch kennst, der auch schon zweimal bei dir war.
Ja, und ich muss gestehen, ich habe sogar noch eine dritte Episode mit ihm aufgezeichnet. Das heißt also, Yannick Fallez, genau. Verlinke ich auch alle seine Folgen in den Shownotes.
Ja, weil er ist ein Mentor von mir und nach jeder Erkenntnisrunde ich ihn ansprechen darf und er mir wertvolle Tipps gibt in der Entwicklung und es ist so toll, dass er an meiner Seite ist. Also ein ganz dickes Dankeschön in die Richtung noch.
Ja, super. Das klingt gut und wie gesagt, ich finde es auch ein schönes Beispiel, auch zu zeigen, also auf der einen Seite Spieleentwicklung ist so das eine, ne, so von, weil du sagtest, ach Mensch, ich habe gesucht, es gab irgendwie nichts, ne, und dann habe ich mich einfach auf die Reise begeben, das Spiel selber zu entwickeln. Und wir hören ja raus, auch wenn wir jetzt gar nicht so explizit darüber gesprochen haben, du hattest das im Vorgespräch gesagt, brauche viele Iterationen, ne? Und Feedback der Teilnehmenden, um dann mal nachzuschärfen und die Sprache hier und der Titel da und die Karte dort, ne? So, und dann entwickelt sich das natürlich umso besser, dass du einen guten Mentor und für alle, die da Mentorinnen und Mentoren an ihrer Seite wissen, ist natürlich super, ja, kann man so nochmal diese Außenperspektive haben. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn dein Spiel dann verfügbar ist, ja, in der einen oder anderen Art und Weise oder wenn das dann jemand sieht und auch so machen will, brauchen wir dennoch, ne, so in diesem Moment dann immer wieder die Fähigkeit zu gucken, ist das denn jetzt so, wie du es entwickelt hast, anschlussfähig für mein Einsatzgebiet? Ne? Welche Sprache brauche ich? Du hast gesagt, Mensch, da gibt es vielleicht Würfel, die man dann auswählen kann, ne, je nach Themengebiet. Vielleicht gibt es aber da die ein oder anderen Fotos oder Bildkarten oder auch die ein oder anderen Modelle, die mir dann näher sind, ja, wo ich sage, ach, das würde ich gern mal damit verbinden. Ich glaube, da sind wir dann auch nochmal gefragt, so auch in der Methodennutzung. Also nicht nur Copy und Paste, sondern ich habe das Zitat irgendwo mal geklaut, die Zeit, die wir uns alle jetzt sparen in der Eigenentwicklung eines Spiels, dann weise einzusetzen, um das Spiel eben anschlussfähig zu machen, ne, für die Teilnehmenden und die Themen, die ich dann wirksam an einem Ort und einer Zeit mit Menschen kristallisieren möchte.
Ja, ein weises Wort. Steckt so viel drin. Ja, absolut.
Alex, vielen lieben Dank für diese Einblicke.
Ich danke dir. Oh, schön, dass ich da sein durfte.
Ja, ich freue mich auch. Und an all unsere Hörenden. Jetzt gibt's ja einiges in den Shownotes anzuklicken und nachzuhören. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ihr, euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.